Heldenfunk.
Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Andreas. Happy Birthday to you.
Und damit herzlich willkommen zum Heldenfunk Folge 39. Heute am 9. November 2009. Heute hat nämlich der Andreas Geburtstag. Alles Gute zum Geburtstag, Andreas.
Ja, alles Gute.
Danke.
Und außer Andreas haben wir noch Marc Baumann hier im Studio.
Ja, hallo.
Und heute haben wir eine ganz besondere Folge für euch vorbereitet. Hier haben wir heute ein D-Trace Special, also diesmal eine etwas hardcoreige Folge. Passt auch ganz gut zu dir, Andreas, nicht?
Ja.
Wir haben nämlich letzte Woche für euch ein Interview aufgenommen mit Chris Gerhardt, der bei Sun im Top-Level Service Support arbeitet. Also der kriegt nur die schwierigsten Fälle auf den Tisch und er ist ein großer Fan von D-Trace. Und damit wir sein Interview besser verstehen lernen, haben wir gedacht, wir machen vorher nochmal eine kurze Einführung in D-Trace, damit wir so ein bisschen das Thema von allen Seiten beleuchten. Und zum Schluss hören wir uns dann an, was Chris Gerhardt zum Thema D-Trace zu sagen hat. Jetzt fangen wir mal an, was ist denn überhaupt D-Trace?
Ja, D-Trace ist eine Architektur im Solaris-Kernel und auch in diversen User-Space-Bibliotheken, die gewisse Proben bereitstellt, also Sonden, Sensoren, wie man es nennen will. Bei D-Trace heißen sie Proben und die können aktiviert werden. Mhm. Und um an bestimmten Stellen sich einzuklinken in die Verarbeitung. Also da hat man dann die Möglichkeit, zum Beispiel irgendwelche System-Calls zu protokollieren oder man hat auch die Möglichkeit, zum Beispiel Rückgabewerte zu modifizieren, um zum Beispiel auf die Host-ID lizenzierte Software kann man dann durchaus mal einen anderen Wert zurückgeben.
Genau, also erstmal der Reihe nach. Also überall im Kernel und in verschiedenen Subsystemen sind diese Sonden erstmal versteckt. Und die können bei Bedarf aktiviert werden. Dann klinken sie sich zur Laufzeit ein. Und man kann dann aus diesen Sonden dann irgendwelche Werte oder Daten bekommen. Oder sie sind in der Regel halt nicht eingeschaltet. Und das ist zum Teil auch ganz pfiffig gelöst. Das ist dann wirklich so der Fall, dass dann tatsächlich auch Code im laufenden Betrieb modifiziert wird, um dann im laufenden Code noch Daten abzugreifen. Beziehungsweise wenn die Sonde nicht aktiviert ist, dann läuft der Code ganz normal ab. Und das ist eigentlich der erste Trick, der dazu führt, dass D-Trace im Normalfall auch keine Performance kostet. Denn wenn D-Trace nicht aktiv ist, dann läuft alles so wie gewohnt. Kann man so sagen, oder?
Ja, das ist der große Vorteil. Man hat die Sensoren drin, aber sie kosten einen erstmal nichts.
Genau. Und das Schöne ist auch, die sind immer drin. Man muss also keinen Spezialkernel booten. Man muss nicht irgendwie die Debug-Version vom OpenSolaris laden, sondern man kann so zu jeder Zeit entscheiden, jetzt schalte ich doch mal diese Sonde ein und schaue nach, was die mir für Daten liefert. Genau. Und zu D-Trace gibt es neben den Sonden, also Sonde ist einfach nur die deutsche Übersetzung von Probes, eine D-Trace-VM, die im Kernel läuft. Und das ist eigentlich auch der große Vorteil. D-Trace findet im Kernel statt. Das ist also nicht so wie bei S-Trace oder wie bei anderen Sachen irgendwas, was im Userland sich abspielt und wo man dann Userland-Programme anzapft, sondern das ist wirklich, man hat die Möglichkeit, mit D-Trace im Kernel direkt reinzugucken. Und in dieser D-VM wird eine bestimmte Sprache gesprochen, die heißt D, die so ein bisschen an AWK erinnert. Und mit der kann man dann sagen, welche Sonden man einschaltet und wie man seine Daten geschnitten, angerichtet, gefiltert oder so bekommt. Hast du das denn schon mal ausprobiert?
Ja, also ich habe schon mal mit so ein paar Beispielen gespielt und auch so ein bisschen rumprobiert. Wobei ich sagen muss, also diese D-Sprache kann man relativ schnell erlernen. Das ist jetzt nicht so kompliziert. Was natürlich dann, wenn man wirklich nützliche Skripten erstellen will, man wissen muss, ist halt, wo man welche Sonden man aktivieren muss. Und da ist es natürlich dann schon, geht es dann dahin, dass man eben die entsprechenden Mainfiles zu den Systembibliotheken anschauen muss oder man muss halt auch wissen, in welchen System Call man sich reinsetzen will.
Genau, das ist so ein bisschen der Punkt bei D-Trace. Es hilft einem nichts, wenn man nicht weiß, wie der wie das System oder der Kernel funktioniert oder nur bedingt. Die meisten dieser Sonden sind wirklich im Kernel drin und das heißt, sie betreffen Kernel-Systemfunktionen und man muss natürlich wissen, was diese Kernel-Funktionen tun. Und da ist es gut, wenn man die Man-Pages zu den Funktionen kennt oder mal gelesen hat oder zumindest beim Programmieren mal ein Fenster offen hat, in dem diese Man-Page auftaucht. Und manchmal will man auch wissen, naja, was gibt denn die Funktion für Werte zurück und wie muss ich die interpretieren? Und dann muss man auch mal in den Source-Code reingucken zu der jeweiligen Funktion, um zu schauen, okay, Argument Nummer 3 ist jetzt ein Pointer auf einen String, in dem jetzt der Fallname oder was auftaucht. Und das geht also relativ schnell ans Eingemachte. Es gibt ein paar Sonden, die sind ein bisschen besser zu erklären, die also zum Beispiel einfach nur I/O-Werte liefern oder sowas. Aber wenn man so ein bisschen tiefer reingeht, dann muss man sich schon ein klein wenig mit dem Kernel auskennen. Und das ist so die Hemmschwelle für viele User, die sich dann sagen, oh, ich kenne mich aber jetzt nicht mit dem Kernel aus, DTrace ist nichts für mich. Und für die gibt es aber eine Lösung.
Ja, also das ist auch das, mit dem ich am meisten mit DTrace zu tun hatte, ist nämlich dieses DTrace Toolkit. Mhm. Das ist eine Sammlung von sehr nützlichen DTrace-Skripten, wo man dann eben für schon fertige Funktionen hat und meistens, wenn ich eine Idee hatte, jetzt könnte ich mal mich mit DTrace beschäftigen, weil ich das und das brauche, dann habe ich das schon da drin gefunden. Das war auch mit der Grund, weshalb ich mich jetzt noch nicht so tief mit DTrace selber beschäftigt habe. Da gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, dass man so einen Exit-Snoop laufen lässt, also sich alle neuen aufgerufenen Programme anzeigen lässt. Okay, cool. Oder auch ein ganz Favorit von mir ist IOTOP, also das ähnlich dem Top von Linux, sondern dass man sieht, welches Programm jetzt wirklich viel IO-Traffic erzeugt. Weil man ja in einem normalen PR-Start oder Top sieht man in der Regel nur die CPU und Memory-Verbrauch, aber halt eben nicht den I.O., also welches Programm den I.O. Last erzeugt.
Das ist das, was mir bei DTrace auch sehr gut gefällt. Man kann sich seine eigenen kleinen Statistik-Tools bauen. Also Top kennt ja jeder und IOTOP ist ein schönes Beispiel, wie man sich auch einen Top für andere Systemparameter bauen kann. Und das ist auch für mich auch ein guter Einstieg, wenn man sich aus dem DTrace Toolkit ein fertiges Skript anschaut und da reinguckt und schaut, okay, wie hat er das gemacht, mit welchen Befehlen und auf welche Art und Weise und daraus dann so ein bisschen Inspiration beziehen für eigene Skripte. Das DTrace Toolkit gibt es als Projekt auf opensolaris.org. Einfach in die DTrace Community gucken, da kann man sich das herunterladen und wer OpenSolaris installiert hat, der wird sehen, dass unter opt.dtt das DTrace Toolkit schon mitgeliefert ist. Und die Skripte vom DTrace Toolkit sind sehr schön sortiert. Die wichtigsten Skripte, also richtig die Top 10 oder was, die ist in dem Verzeichnis schon drin, unter anderem auch das IOTOP. Aber es gibt noch jede Menge spezialisierte Skripte, die sind sortiert nach den Themen, was sich Netzwerk, IO, Kernel, Locking und so weiter und so fort. Und man kann dann in diesen Verzeichnissen sich dann die Spezialskripte nochmal anschauen. Also DTrace Toolkit für jeden zu empfehlen, um auch ein Gefühl dafür zu bekommen, wie mächtig DTrace ist. Manchmal hat man aber auch so einen Sonderfall, den man eben nicht mit so einem Skript lösen kann. Einen solchen Fall hatte ich mal, da war bei einem NFS-Server ein Client, der hat dann ganz irrwitzige Timestamps erzeugt, nämlich Datum jenseits des Jahres 2038. Und das ist besonders hässlich, weil das ein Datum ist, das dann in der Unix-Codierung mehr als 32 Bit braucht. Das heißt, man hat dann plötzlich einen Überlauf auf einem 32-Bit-System oder bei Software, die jetzt in 32-Bit kompiliert wurde, wie zum Beispiel RM oder LS oder was. Das heißt, der Administrator hat diese Dateien gar nicht mehr gesehen, obwohl sie existiert haben. Und das hat dann Ärger gebracht. Und mit ein bisschen Mühe kann man dann ein DTrace-Skript schreiben, was einem genau sagt, welche Datei versucht gerade einen Zeitstempel zu erzeugen, der eben außerhalb von diesem Bereich liegt. Und man kann den DTrace-Destructive-Modus dazu benutzen, um einzugreifen in das Geschehen und dann diese Anwendung dazu zwingen, ein vernünftiges Zeitdatum zu setzen oder Zeitstempel zu setzen, nämlich das aktuelle Datum. Und also das Skript gibt es und das ist ein schönes Beispiel dafür, dass man sich dann ein sehr spezielles Problem oder eine sehr spezielle Anwendung selber mit DTrace so schreiben kann, dass DTrace alles tut, was man will. Natürlich auch die berühmte Host-ID-Manipulation, aber das ist natürlich etwas, das macht man natürlich nicht. Das, nein. Ja, und jetzt gibt es aber auch noch die Möglichkeit, sich ein GUI für D-Trace anzuzeigen. Und das ist ein anderes Projekt, das heißt Chime, also C-H-I-M-E. Findet man auch in der D-Trace-Community auf opensource.org. Und das ist eine Sammlung von Java-Tools, die einem so Fieberkurven zeichnen. Man kennt das ja so vom Pathmeter, zeigt einem halt Load vom System über die Zeit als Fieberkurve. Und mit Chime kann man sich eben diese Fieberkurven für beliebige Systemparameter anschauen. Anzahl von System Calls oder was auch immer. Und man kann das dann mit ein paar Mausklicks dann auch auf bestimmte System Calls eingrenzen. Man kann sich dann zum Beispiel eine Fieberkurve anzeigen von Anzahl von File Open Calls oder was auch immer. Oder eigene D-Trace-Befehle eingeben, die dann halt mitprotokolliert werden. Hast du das schon mal ausprobiert?
Ich habe bis jetzt eigentlich nur mehr auf der Kommandozeile.
Ist mehr der Kommandozeilen-Mensch. Also das macht sich gut, wenn man mal einen D-Trace-Vortrag hält, dass man das zeigt.
Ja, also zum Vorführen ist natürlich ganz schön. Und es ist natürlich, wenn man irgendwas visualisiert, ist es auch schöner, irgend so ein Java-GUI zu sehen, als auf der Kommandozeile ist halt so ein mit ASCII-Zeichen gemalten Graph. Aber es geht beides. Und das ist halt auch, also dieses D-Trace hat, also Zugriff auf diese DVM hat man halt über eine User-Space-Bibliothek.
Genau.
Und die benutzt dieses Kommandozeilen-D-Trace, aber da gibt es eben auch eine Java-Umsetzung dafür, sodass auch Java-Programme direkt auf D-Trace zugreifen können.
Genau.
Das heißt, das ist nicht nur einfach eine grafische Oberfläche, was hinten dann die Kommandozeilen-D-Trace absetzt, sondern das Chime geht direkt dann auf die D-Trace-Probes.
Genau, also es gibt eine richtige API dazu, mit der man D-Trace nutzen kann. Und das ist also sehr, sehr praktisch. Und es gibt auch die Möglichkeit, eigene Sonden zu kreieren. Also es werden standardmäßig über 30.000 Sonden mitgeliefert. Dazu gehört also zum Beispiel, um Beispiel zu geben, jeder Kernel System Call hat eine Sonde, die dann feuert, wenn der Call aufgerufen wird, und eine, wenn der Call beendet wird. Das heißt, man kann sich an beliebiger Stelle in Kernel reinhängen. Dann gibt es für verschiedene Subsysteme noch eigene Mengen von D-Trace-Befehlen. Und es gibt die Möglichkeit, eigene D-Trace-Sonden zu programmieren, auch auf Kernel-Ebene oder auch auf Applikationsebene. Und es gibt zum Beispiel D-Trace-Anbindungen für Perl oder für PHP. Das heißt also, man kann mit D-Trace sehen, wenn man zum Beispiel so einen Webserver hat, wie häufig wird welcher Perl-Befehl aufgerufen und oder wie häufig wird welche PHP-Funktion aufgerufen, um dann so ein bisschen Diagnose zu machen. Und was auch sehr schön an D-Trace ist, man hat ja in D-Trace eher das Problem, dass durch diese Sonden viel zu viel Informationen kommen und man die gescheit filtern muss. Und man kann die filtern nach beliebigen Kriterien. Man kann auch Aggregationen machen. Das heißt also, man sammelt zum Beispiel alle Open System Calls und lässt sie sich dann sortiert ausgeben nach File-Deskriptoren oder sowas oder nach Größe der Datei, die dazu gehört. Und man kann über diese Aggregationen sich so kleine Histogramme machen lassen, um auf einen Blick zu sehen, okay, die meisten Opens geschehen auf einer Datei, die größer als 6 Gigabyte ist oder sowas, um darüber dann relativ schnell ein Gespür dafür zu bekommen, was dann mit dem System los ist. Ja, jetzt haben wir eigentlich schon viel zu D-Trace gehört, so ein gewisses Grundlagenwissen uns angesammelt. Dann sind wir, glaube ich, bereit für das Interview, oder? Oder hast du noch so ein paar famous last words zu D-Trace?
Also ich wollte nur noch erwähnen, dass das D-Trace nicht auf Solaris und Open Solaris beschränkt ist, dass inzwischen es auch auf Mac OS X portiert ist und soweit ich weiß auch auf einige BSDs.
Richtig.
Da weiß ich jetzt leider auswendig nicht, welche alle. Also FreeBSD sind meistens immer ganz vorne dran bei
dem Portieren. Richtig, FreeBSD ist, glaube ich, mit dabei. Bei Mac muss man dazu sagen, dass Apple sich noch herausgenommen hat, das D-Trace einschränken zu lassen. Eine Mac-Applikation darf zur Compile-Zeit sagen, dass sie nicht gedetraced werden will. Und das honoriert D-Trace dann leider auch. Und dazu gehört natürlich iTunes. Also wer sich jetzt die Hände gerieben hat und sich dann überlegt hat, oh prima, jetzt kann ich meine ganze DRM-geschützte iTunes-Musik rippen, der muss sich einen anderen Weg suchen, weil das leider nicht durch D-Trace ermöglicht wird. Von daher kann man natürlich auch auf Apple schimpfen und sagen, hey, das macht ja schon mal D-Trace einen auf offen und jetzt doch nicht so, aber das ist nicht unsere Baustelle. Ja, also D-Trace gibt es auch für andere Architekturen und für Plattformen, das ist sehr schön. Und das heißt dann auch, dass dieses gesammelte D-Trace-Wissen, wie zum Beispiel das D-Trace-Toolkit, da auch genutzt werden kann. Gut, dann schalten wir jetzt um auf unser Interview mit Chris Gerhardt, der uns dann noch ein paar tiefere Einblicke in DJs geben wird. Und hören wir uns mal an, was er zu sagen hat.
Hello and welcome to the Heldenfunk interview with Chris Gerhardt. Hello, Chris.
Hello.
Chris, so you work at Sun in the UK. Where in the UK do you work?
I work on the Guillemont Park campus, working for in support services in a global role, solving complex problems for customers around the world.
So when technical problems become really, really complex, they end up on your desk, right?
Some of them do. When they become very difficult to solve, I get to apply my skills to those problems.
Maybe, and also when problems become really interesting, I hope.
Well, they're the ones I go looking for, is to see if I can find some interesting problems that are going to give me something interesting to do, or allow me to solve a problem so that nobody else will see it again. So preferably to make some change so that we can proactively fix things.
Like fixing for good, instead of just working around.
Absolutely.
So many times.
Get the customer up and running and then solve the problem so that the problem isn't seen ever again.
Cool. So you're the problem killer.
I like to think I've done a bit of that.
Okay, cool. So what's your favorite problem?
My favorite what's my favorite problem? I don't think I have a real favorite problem that I can talk about. My favorite kinds of problems are ones where applications are misbehaving, although the most common kind of problems I get involved with at the moment seem to be performance issues, for which, thankfully on Solaris 10, we've been given the wonderful DTrace tool, which for performance allows you to look inside the box in a way that we could never do previously, with all the PRStat and IOStat and Truss. They were great, but they didn't allow you to go drill down into the system and find out exactly why your application is misbehaving or not going as fast as you'd like. DTrace has been an absolute eye-opener for performance issues. However, that's not why I really like it. The great thing about DTrace is it really allows you to look inside applications and find out what they're doing. So when you've got customers who've written applications that are misbehaving in bizarre ways, and we had one where this application was attempting to connect to an IP address that about which they had no reason to want to connect to. It was completely inconceivable. They kept saying there must be a bug in our system. And I was able to write a DTrace script that allowed me to look and see how they were calling get host by name, with what arguments, and see what was being returned. Whenever we ran get ent on the system with the address they told they were looking up, it returned the correct results. But when we ran the DTrace script, we found that they were using a buffer that they hadn't properly allocated. And so by the time they called get host by name, the string in the buffer was no longer the string they thought it was going to be. And more bizarrely than that, it was a string that was a legitimate IP, legitimate DNS address. So it turned out to get a random IP address off the internet, which they then tried to connect to.
Oh, cool.
Thankfully, their firewall prevented the connection. Otherwise, they could have had an even more exciting day than they already had. But it was a very interesting thing to do that actually only took a few minutes, whereas previously to solve those kinds of problems you could write interposing libraries do a similar thing, but then, you know, and actually I have got quite a large collection of libraries to do that kind of thing, but if you haven't got one for that particular routine, you've got to write it, compile it, make sure it works, ship it, work out how to get it into the customer's application environment so that it actually calls, whereas with DTrace the application can already be running, and you just connect to it, and the answer came straight out. So its ability to cut down the time to solve problems is just enormous, and to the geek in me, it's just fun. You know, there's some really cool things you can do with DTrace. You can tell, and these are not things I've invented by any means, you know, but being able to just say when your application goes on and off CPU, for a teaching model, that's really cool to explain to people that the only time your application can stop running is when the kernel tells it to stop running. There's no other way to stop. You know, if the kernel doesn't say stop, your application is going to run forever. Mm. Now, obviously, the kernel is constantly telling applications to stop for whatever reason. It needs to do I/O. It needs to run some other process. And it's really easy to write a piece of D that will tell you exactly why your application went off CPU. Mm-hmm. Every single case, why it went off CPU. And then potentially trigger on the cases where you went off CPU for a long time.
Mm-hmm.
You know, you were doing I/O to a NFS server, or, you know, depending on how, where you set the triggers. And it's just that whole business of being able to look inside what not just the kernel is doing, but what applications are doing.
Mm-hmm.
So you can now get this view of the whole system
mm-hmm.
that you just, you know, just never could do before.
So dtrace is, I like to think of dtrace as a finger pointing tool, because once you dig deep enough into the issue, you figure out whose fault it is. Is it the fault of a kernel? Is it a bug? Or is it the application misbehaving?
I don't think it's... I actually really like the abstraction they've put on the storage 7000 systems mm-hmm. Of the drill.
Right.
It's, mm-hmm. it allows you to drill down. And in service speak, what it allows us to do is answer the question where on the object. When we have an analytical troubleshooting
mm-hmm.
Methodology, and one of the most important things about solving a problem is you need to know where the problem is.
Right.
And that is where on the object is the problem seen. Mm-hmm. Well, it allows you to ask that question, and then once you found out that the problem is in the storage system, yes. it then allows you to ask that question again: where in the storage system is the problem?
Mm-hmm.
And when it says once you've answered that and say it's in the disk driver, mm-hmm. it then allows you to ask, well, where in the disk driver is the problem?
Mm-hmm.
And it only stops answering. You only stop being able to ask that question once you get out of the box.
Mm-hmm.
So, you know, we can now trace down in storage all the way to, we sent this SCSI packet
mm-hmm.
and it didn't come back for whatever. That's the problem. Mm-hmm. Which you can do with IOSTAT, but with averages, but you can't do it with individuals.
Mm-hmm.
So if you've got one IO that's taking a long time, for whatever definition long time is for your storage, it's very difficult to see that with IOSTAT.
Mm-hmm.
But with dtrace, it's trivial. It's like, oh, so, you know, if you've got a particular I/O that take for some bizarre reason takes a long time, mm-hmm. you can see that with cool. dtrace, and then you can look at what else was going on while mm-hmm. that I/O was outstanding. So you can collect up, maybe that I/O is affected by some other I/O that's going on at the same time, or mm-hmm. some other command to the storage system that you was sent at the same time. So allowing you to drill down exactly where the problem lies. So it really is like having a drill that you can just keep descending into the system mm-hmm. until you get to a very, very low level, or move outside the box.
Right.
Where I'm not talking about thinking outside the box, I'm thinking talking about outside the box, as in outside the computer.
So the basic strategy here is to surround the problem, figure out where inside it may be, and then narrow it down.
I mean, one of the common kind of performance issues that people come to me with is they'll come to me and they'll say, my storage is slow.
Mm-hmm.
Well, actually, slow storage isn't in itself a problem.
Right.
It's your application is slow. So it's much better to start off at we've got a problem with our application,
mm-hmm.
and start at the very top level again and go, okay, the application can't achieve the right results, and then look at why it can't achieve those right results. And it may well drill down to being the storage, but it's always a good idea just to step back and remove the assumptions at the beginning.
Mm-hmm.
So start at what the real business problem is, and then move down from there.
So assume that we have a problem and the customer complains about the application is too slow. Where do I start with dtrace? What would be the first system thing to ask, or system-like question to ask, to narrow it down on where it is slow?
I mean, that's a very good question, because that's exactly what we see. Customers will come to us and say, my application is slow. Well, the first thing to do is define what you mean by slow.
Mm-hmm.
What does your application do? What are your expectations of it?
Right.
Why do you have those expectations? Because an application is slow is not in itself a good problem statement. It's my application cannot do this number of transactions.
Mm-hmm.
That is a good problem statement.
Mm-hmm.
And, you know, there needs to be a backup of why you think it should be able to. Last week it was able to, now it's not able to.
Mm-hmm.
And then you go, well, what does a transaction consist of? Well, these SQL commands, and then we can start having that conversation mm-hmm. with whoever the database vendor is. Or the database will say, well, we can't achieve those transactions because when we go to disk, it takes a long time. Mm-hmm. And then we can start looking at the use dtrace to look at what the database was doing when it was trying to resolve those transactions. Because sometimes it's not always the storage that's the issue. Sometimes it's the lack of memory. Right. You might be paging stuff in. Mm-hmm. And again, with dtrace, you can see that really nicely. You can mm-hmm. see it's quite a nice piece of D to look at what happens when an I/O goes on. Mm-hmm. And you don't just see the thread stop when when you try and read from the storage device. You also see it pause when it maps in the page mm-hmm. into which you're going to write the results, which if your application has been swapped out can take a significant period of time mm-hmm. Or it's been paged out, then you see two IOs mm-hmm. and so that can be an alarm bell. That's I wouldn't say it's common, but I've seen it where IOs for these particular transactions that were slow mm-hmm. were actually double IOs. Well, okay. Why are there two? Well, that wasn't even on the radar when the problem came up. Right. It was the I/O is slow. Well, actually, no, the I/O wasn't slow. The issue was you were doing two of them. Why were you doing two of them? Well, one of them was coming from the swap device because mm-hmm. that part of the application had been paged out. Mm-hmm. Mm-hmm. The strange thing about that particular problem is that when you looked at VMstat, everything looked just fine, but it had been paged out hours beforehand. It's just okay. That bit of the route the application hadn't got paged back in mm-hmm. and it was seen as a spike in the application mm-hmm. performance mm-hmm. that you'd get these bizarre situations where the one transaction was significantly slower than everybody expected.
So the way dtrace works is different from the way shell scripts works and other works. So can you give us a quick overview on how a D script looks like?
Dtrace isn't really a scripting language. It's a probe language, and mm-hmm. the significant thing that the difference between Dscript and a shell script is that there are no looping constructs mm-hmm. and there's no if statement. Mm-hmm. Everything is done by probe name and then predicate. So then the predicates mm-hmm. are very similar to ORC.
Okay.
In ORC, you have predicates. And that allow the clauses in ORC to run. Mm-hmm. Well, if you've never seen D and D before, and you have seen ORC or NORC or GORC, mm-hmm. and you were given a D script, you might well think it was an ORC script.
Okay.
The difference is, though, within the predicates, within the clauses, there are no there's no ifs, there's no whiles, there's mm-hmm. no looping at all. Mm-hmm. So you have to build up simple. Well, actually, quite complex switching statements by using multiple mm-hmm. Clauses with different predicates, mm-hmm. and so you can in the first clause you can set up a variable that you can then test in the second clause, mm-hmm. And so you can build up some quite complex logic. Indeed, I've got a script that I've written that. It's probably a really bad example for people to look at unless they want to scratch their head for quite a while, that will print out every single SCSI packet that goes onto the bus. And when it does it decodes them into their into the real SCSI commands with some assumptions, because there mm-hmm. are certain things you have to assume at that level. And essentially, the assumption is that all the commands are for direct I/O devices.
So it's something like a SCSI dumper.
Yeah, it's mm-hmm. a SCSI dumper. It's more like SCSI Snoop. So it prints out every single SCSI packet, decodes mm-hmm. the arguments, tells you what they're. Well, in decoding the arguments, I need an if statement mm-hmm. to find out how long the command is.
Yes.
Well, there is no if, but you can handle it completely by multiple predicates. The thing about SCSI.D is that it's actually now so big. There are so many of these multiple predicates that it's actually at the limit of the size of a D program you can write. There is a limit of the amount of diff you can put into the kernel.
Okay.
And there are a limited number of variables, so there's mm-hmm. some trickery in there as about how to handle the fact that we don't have enough registers within D registers.
Mm-hmm. Feels like unrolling loops in a way.
Sort of, yeah. Mm-hmm. So it's quite entertaining. I'm pleased about it because of the amount of email I get about it from random people who are mostly developers, it has to be said, who use it to help develop their storage devices.
Cool. So yeah, you keep a blog and then you blog your favorite D scripts. So
I do keep a blog and it has quite a few of the D scripts that I've used and written for customers. Nice. And in the case of SCSI.d, I wrote because it started off with a customer problem, and my eyes were lit up to where you could go with this. You know, we needed to see what this SCSI command going to a particular tape drive was, and the opportunity seemed just too good to miss. You know, sure. I can write a script that dumps out every single SCSI command, and then I can compare that with what you see on the bus via a SCSI analyzer, if necessary. But mostly, it's been used to prevent us having to hire or ship SCSI analyzers to customers.
Very cool. Yes,
because at least we can now see what was sent to the host bus adapter.
Yes. Driver. So I think that's what I like most about D-Trace. You can write your own whatever stat type of program. So
and you can take, you know, any of the scripts that I've written or that are in the D-Trace toolkit, and if they don't produce exactly the right error, the right results you want,
right,
they're not looking at quite the right thing, you can then stand on the shoulders of those scripts and get them to do what you actually want, to format it in exactly the right way, to look at the exact subsystem that you're interested in.
That's probably the best way to learn D-Trace, is just to take one of the example scripts that are shipped with the system, or take one other script that does slightly similar things that you want to, and then look at it and see how it was done and modify it and learn the ways of D-Trace doing that.
I'm a great fan of the one-liner. There's so much you can do with D with one-liners.
Okay.
That actually you learn an awful lot from just writing those really simple one-liners that that don't quite format the output perfectly, but it's good enough to answer the question. I'm always in awe of people who can, with complete confidence, type D straight on the command line and have it work first time. But there are so few of them that actually most of us type D at the command line, hope that it'll, well, with the belief that it'll work, but in fact it doesn't, because we've got a syntax error.
Yes.
But we knew where we were going. And if you stick to the documented probes, not the function boundary trace probes, they're all documented, so actually with the manual you can, and D, you can go a long way. With FBT probes, which are the probes that are automatically inserted in the kernel for every single function call, every single entry and function call, entry and return, nearly every single function entry and return has a probe. To make good use of them in anything other than counts, how many times they were called, if you want to use their arguments, for example, then you really need the source code.
Yes.
But you know, the source code's out there, so that's
and it's definitely doable. I've done it one time with this famous incident that I like so much, that about the NFS client that was writing weird timestamps beyond the year 2038. So I looked into the code, how the timestamps are being processed, what is the function call, and how are the arguments written up, and then it was quite easy to do that. So it's doable. Yes.
Yeah, it is. The tip that I would say for writing good D scripts that are going to last, good lasting D scripts, is to stick to the defined providers, and or stick to the documented interfaces in the kernel. For example, the DDI interfaces are all documented. They're not going to change. So actually, it's perfectly safe to put D-Trace around them, and you don't need the source to do that. You just need to read the manual because the structures are all defined. The moment you're having to read the source to get the information, you're going to be writing D scripts that are potentially not portable.
Yes.
The SCSI.d script that I wrote uses entirely function boundary tracing, but it's function boundary tracing of DDI interfaces, so they're not going to change, so it should keep running for a long period of time.
So for people who are not that familiar with the kernel and who are not that deep into the system, what are their possibilities to leverage dtrace?
For sysadmins, there are all sorts of exciting things you can do with dtrace, mm-hmm. Some of which are less wise than others. But the one that I actually wrote for a customer for a proof of concept was the ability to have a file system where you can't remove any files. Mm-hmm. So with ZFS, it's trivially simple to write a file system where every time you call unlink, it takes a snapshot before the unlink happens. Now, the performance was not great, but it solved the particular customer's problem. And
cool.
And you do end up with an awful lot of snapshots, and you do serialize certain events, but that's the kind of thing you can do.
That's cool. So every time unlink is called, dtrace would do a snapshot before...
That's right. Every wow. time unlink was called, dtrace would take a snapshot of that file system, mm-hmm. and then let you continue on. So effectively, the file you could never delete a file. Obviously, you could still truncate the file, mm-hmm. but you couldn't actually delete it.
Nice.
And that was a kind of nice thing. You can do quite a lot of interesting things. I've done quite a few workarounds in D, mm-hmm. for bugs where while we're waiting for the fix, mm-hmm. Or where the behaviour isn't quite the way I'd like it to be. Mm-hmm. There's a particular instance I had with when you insert a USB device into a Sunray, mm-hmm. It appears in this very strange location, and the GUI that runs Nautilus, that runs on Solaris, doesn't know about how to pop up mm-hmm. that. Well, it was trivially simple to write a bit of D that spotted whenever a mount appeared in that particular directory, mm-hmm. and if it did, work out who the user was, and then have it call mm-hmm. their Nautilus and pop up their browser.
Cool.
So that it would they would see that immediately, mm-hmm. And it was an absolute requirement because I've inflicted Solaris and Sunrays on my entire family. So when my daughters plug in their USB sticks,
or USB sticks,
they expect there to be a the GUI to work, and mm-hmm. it didn't quite, but it does now.
Cool.
So there's lots of things that the sysadmin can do to improve the life of their users using mm-hmm. D.
So you're having a whole Sunray infrastructure at home?
I am having a whole Sunray infrastructure at home. eBay is a wonderful place for getting Sunrays at mm-hmm. home, and with Ethernet over mains,
mm-hmm.
I've been able to cable the house without actually having to put cables around too much of the house. Obviously, being a geek, I have put cables around bits of the house. You know, that sort of goes without saying. But in the places where it's been been unable to, you get the 200 megabit.
This is nice. Hmm?
Ethernet over mains devices, and they can produce reasonably good performance. Mm-hmm. I mean, certainly 100 megabit performance, which is the limiting factor of the Sunray. Yeah.
So you're also a geek and you like gadgets, right?
Yeah.
What are your favorite gadgets?
My favorite gadgets are computers, but the gadget that's currently my most enjoyable gadget is the GPS. GPS mm-hmm. I'm a bit of a cyclist, and that mm-hmm. whole being able to know where I am and where I'm going and where I've been mm-hmm. Is just fantastic. Mm-hmm. There's a bit of me that does really enjoy the whole idea of throwing the thing away, so that actually I'm cycling through the countryside and I don't know where I am, mm-hmm. but I know I'm going to get somewhere eventually. Mm-hmm. But the reality is that whilst that's fine when I'm at home, when I'm abroad or in a place where I really don't know where I am, okay. the whole GPS, plugging it in, being able to press the get me back button, is really, really good. Mm-hmm. The only problem with it is that I've not found a GPS where I can press the get me back button with the caveat that I'm absolutely exhausted, so please don't take me over a mountain, or don't take me too far.
You know, yeah.
Get me back with minimum calories.
That'd
really
be cool.
Really good.
Yeah.
But it's that whole even if you don't really use it, it's the whole being able to go off without worrying mm-hmm. about we're getting lost. And not having to stop so much to look at the map, it gives you a freedom on a bicycle to explore without having to constantly stop to verify, oh, I'm meant to be going this way, you know, looking at the map.
Right.
So I think the GPS for me at the moment is the gadget I really, really like.
Cool. So you do a lot of... Do you do some geocaching as well?
No, I haven't done geocaching because the only GPS I had, and I say had because I now, obviously my phone's got one now, is on my bike.
Oh, okay.
And so I've not come across geocaching on my bike. And since I do quite a lot of cycling, going to and from work, I like to cycle at the weekends with a group of cyclists. Mm-hmm. But it's great having a GPS then, because we can just disappear off into the countryside and not worry about getting lost.
Nice. So thank you very much for this interview, and we'll point our listeners to your blog so they can download some nice cycling recounts and detrace scripts.
Okay, well, thank you very much.
Thank you.
Sehr interessant. Ich fand vor allem die Idee sehr schön, mit detrace ein Read-Only-File-System zu machen oder zumindest mal eins, wo nichts gelöscht werden kann, indem man sich einfach in den Unlink-System-Call reinhängt und dann einen Snapshot macht, bevor wirklich gelöscht wird. Wir werden euch natürlich einen Link auf Chris' Blog setzen, damit ihr euch die Skripte mal anschauen könnt. Ihr findet natürlich alle Links unter systemhelden.com. Da verlinken wir auch sein SCSI.D-Skript, was uns zeigt, wie man jeden SCSI-Befehl mit detrace mitprotokollieren kann. Und ansonsten erinnern wir noch daran, schickt uns bitte eure Lieblingspodcasts, damit wir unsere Top 10 zusammenstellen können. Wir haben schon die ersten Einsendungen bekommen, wollen euch aber noch ein bisschen Zeit lassen, uns mehr über eure Lieblingspodcasts zu sagen. Das heißt, schickt eure Lieblingspodcasts und weitere Feedbacks an kontakt@systemhelden.com oder besucht uns auf unserer Facebook-Seite, auf der Systemhelden-Facebook-Seite. Und damit vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!
Ist das live? Hallo, hier ist wieder euer Container-Kalle. Ich habe lange Urlaub gemacht, aber als ich das Interview mit Chris gehört habe, mit Chris aus UK, da konnte ich nicht anders. Da musste ich einfach mal detrace ausprobieren. Ich habe mir dann gleich mal den Rechner von meinem Chef vorgeknöpft. Und jetzt, immer dann, wenn er eine Datei löscht, dann mache ich einfach einen Snapshot. Man weiß ja nie. Und wenn er sich Pillen aus dem Internet bestellen will, dann kommt jetzt Rick Astley. Ja, und dann, wenn er die Windows-Taste drückt, das soll er doch nicht. Ist ja Open Solaris. Aber trotzdem, wenn er die Windows-Taste drückt, dann kommt jetzt der Bluescreen auf des Bildschirmschoner. Da hat er geguckt.